Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Heute spannende Folge, finde ich. Ja, einerseits das Bürgergeld ist Geschichte. Müssen wir natürlich mal kurz drüber sprechen.
Noch nicht ganz.
Aber zumindest die Einigung ist herbeigeführt, ja. Da möchte ich mich gerne mit dir mal zu unterhalten. Und es gibt natürlich bei diesen Besprechungen gab es auch andere Punkte zum Thema Aktivrente und so weiter. Und ich würde mit dir dann auch gerne nochmal einen Ausblick wagen Richtung Frankreich. Ja, ich glaube, da ist ja nicht so weit weg von dir, da kannst du vielleicht auch was zu sagen. Und nach Italien. Also es wird spannend heute.
Ah, sehr gut. Ja,
ja, wie ist denn das jetzt? Ich habe jetzt schon gelesen, die gibt viele, die ganz wild geworden sind und sagen, die SPD hat alle verraten, indem sie jetzt hier diese Bürgergeldreform mitgeht. Jetzt springen wir ein bisschen, ne? Aber fangen wir vielleicht doch mal damit an. Das war jetzt so ein bisschen vielleicht überraschend, dann, dass man sich da doch geeinigt hat. Vielleicht sagen wir erst mal kurz, was da jetzt eigentlich sich ändert, oder?
Jawohl, das Bürgergeld soll abgeschafft werden und durch eine neue Grundsicherung ersetzt werden. Es gibt allerdings noch keinen Gesetzesentwurf. Die Frau Baas hat gemeint, der soll in den nächsten Wochen kommen und dann soll es stärkere Sanktionen geben. Ja, das finde ich auch lustig eigentlich oder traurig, wer einen ersten Termin im Jobcenter versäumen soll, dann sofort zum zweiten eingeladen werden. Das ist scheinbar wohl noch nicht so. Hat mich persönlich so ein bisschen gewundert, weil das dürfte ja eigentlich logisch sein, wenn jemand Leistung vom Staat bekommt, jetzt da nicht kommt, dass er zum zweiten Termin da zeitnah eingeladen wird. Aber wurde jetzt da auch nochmal kommuniziert, ist wohl nicht der Regelfall zumindest. Und wer dann den zweiten Termin auch nicht wahrnimmt, dem soll die monatliche Überweisung um 30% gekürzt werden. Und wenn jetzt auch ein dritter Termin dann ungenutzt bleibt, dann sollen diese Geldleistungen komplett eingestellt werden. Und auch alle Leistungen dann inklusive der Unterstützung zur Unterkunft sollen dann für diejenigen gestrichen werden, die dann im Monat drauf auch nicht erscheinen. Das ist natürlich schon hart. Ich meine, Frau Baas hat auch gesagt, dass sie diese Sanktionen so verschärft bis an die Grenze, was verfassungsrechtlich zulässig ist. Gut, Härtefälle sollen dabei berücksichtigt werden, aber es ist schon, sage ich mal, gut, man könnte jetzt sagen, keine SPD-Handschrift, aber wenn man natürlich hier Gerhard Schröder damals mit der Agenda 2010 sieht, dann sind ja die harten Sozialreformen eigentlich immer von den Sozialdemokraten gekommen, von dem her, es wäre doch eine SPD-Handschrift, aber das soll jetzt angepackt werden. Ich glaube, das, was da rausgeholt werden wird, ist überschaubar. Irgendwie, ich glaube, früher hat es mal gehießen, 30 Milliarden. Jetzt sind wir irgendwie bei 5, 6 Milliarden, die da eingespart werden sollen. Aber ja, soll eben stärkere Sanktionen geben. Und auf der anderen Seite soll es auch bei der Mieterstattung einen Deckel geben, um Sozialbetrug mit Schrottimmobilien einzudämmen. Das ist scheinbar eine Masche, ja, die da ist und die dem Staat richtig das Geld abzieht. Und dieser Miet.
Weißt du, wie die funktioniert, diese Masche?
Ja, also scheinbar sind sie wie Banden aus Osteuropa, die dann auch, es sind ja nicht nur Deutsche, die das Bürgergeld bekommen, sondern auch Ausländer, die dann irgendwie halt da Schrottimmobilien anmieten und dann mehrere Personen halt in so einer Schrottimmobilie dann wohnen lassen und dann halt diese Mieterstattung von der Bundesagentur für Arbeit bekommen und je nachdem, wo halt diese Schrottimmobilien stehen, gilt halt dann, was weiß ich, der Quadratmetersatz dann von, was weiß ich, München, Stuttgart oder was. Und das ist scheinbar ein größeres Problem. Das wurde jetzt bekannt, hat die Frau Baas im Gespräch mit der Bild-Zeitung erwähnt. Bild-Zeitung ist mittlerweile Quelle Nummer 1.
Der neue Bild-Zeitungs-Podcast hier. Ja.
Früher noch in die BMF-Schreiben geschaut, ja, heute in die Bild-Zeitung. Ja. Aber gut, es soll kommen, auch im Gesetzesentwurf, wie gesagt, das soll noch vorgestellt werden. Ich bin mal gespannt, da wird es wahrscheinlich auch innerhalb der SPD noch ein bisschen Gegenwind geben. Bei den Linken gab es das schon. Also in dem Sinn, Bürgergeld wird abgeschafft, ja, aber durch eine neue Grundsicherung ersetzt. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat da auch enge Grenzen gezogen, an die wird sich auch die neue Regierung halten müssen. Aber grundsätzlich, ich meine, gerade bei dem ersten Termin, dass es zu einem zweiten kommen soll. Ja, mein Gott, also das habe ich gedacht, ist eigentlich schon so. Ja, und 30% ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Dann motiviert man sicherlich den einen oder anderen. Man muss natürlich immer schauen, wenn jetzt jemand wirklich Bürgergeld bekommt und nicht arbeiten kann, dann ist es ja okay. Aber es gibt ja schon ein paar Leistungsverweigerer, wenn auch, glaube ich, nicht so viele, wie man annimmt. Aber klar, ich glaube, dass das schon zu was führen wird. Und ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Signal. Deswegen macht es ja CDU, CSU und die SPD auch für die arbeitende Bevölkerung, weil je nachdem, wo man auch dann die Wohnkosten erstattet bekommt, wie München oder Umland, da ist halt da nicht mehr viel mit dem sogenannten Lohnabstandsgebot, wenn halt dann irgendwie noch die Drei-Zimmer-Wohnung in München irgendwie erstattet wird. Von dem her ist es, denke ich, gut, dass es da ein paar härtere Sanktionen gibt. Oder wie siehst du das, Christian?
Ja, prinzipiell sehe ich das ähnlich. Da gibt es ja jetzt auch so, wenn man sich das jetzt, deine Quelle ist Bild, meine ist TikTok, ja.
Perfekt, so weit sind wir gesunken, Christian.
Aber ja, aber natürlich lesen wir auch renommierte Literatur, ja, zum Beispiel dein Newsletter. Nein, Quatsch, beiseite. Aber da gibt es ja jetzt auch wirklich, also das ist ja auch wirklich interessant, wie das dann so aufbereitet wird. Ne? Da gibt es ja wirklich Videos, die da viral gehen, wo eben jetzt der Abgesang auf den Sozialstaat ist und der SPD jetzt eben vorgeworfen wird, die hätten alle verraten und so. Gleichzeitig gibt es ja dann Gegendarstellungen von Personen, die eben sagen, ja, also ich will das jetzt nicht bezahlen, ich gehe auch jeden Tag zur Arbeit und wenn ich nicht kann, dann sage ich halt wenigstens ab oder irgendwie melde mich krank oder so. Aber wenn ich dann eben gar nicht zu irgendeinem Termin komme, dann will ich das als Steuerzahler eigentlich nicht bezahlen, ne? Wenn jetzt irgendwelche anderen dann Leistungen von dem von mir erwirtschafteten Geld bekommen und nicht in der Lage sind, so einen Termin wahrzunehmen. Ich glaube, da würde ich mich schon auch eher einsortieren. Andererseits, das habe ich ja hier auch schon ein paar Mal gesagt, bin ich ja auch so ein Freund von so einer, eher so Menschenbild, dass man auch gern das Positive im Menschen sieht und sagt, dass vielleicht so ein gewisser Anreiz, Leistung zu erbringen und sich zu beteiligen, auch da ist, vom Grundsatz her. Deswegen finde ich auch dieses, wie früher hieß das auch mal Bürgergeld, also einfach so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Ne? Da bin ich jetzt gar nicht so abgeneigt, auch zu sagen, hey, lass doch alle Behörden, die da irgendwas prüfen und verschiedenste Einkommensermittlungen anstellen, lass sie doch alle abschaffen und lass doch einfach jedem Bürger, der in Deutschland nachweislich lebt, einen gewissen Grundbetrag auszahlen und eben diese ganze Überprüfungsmaschinerie abstellen. Und einfach die Auszahlung leisten, ist jetzt völlig weit weg von der politischen Diskussion, aber so einer Idee könnte ich auch was abgewinnen. Und ich sage dir auch warum, weil es bleibt ja das große Problem bestehen, jetzt bei dieser neuen Grundsicherung, dass du eigentlich jetzt zwar mehr Sanktionen hast, was sicherlich gut ist, hey, du musst dich anstrengen, sonst kriegst du die Leistung gekürzt, wenn du dich nicht bereit erklärst, hier diese 5 Jobs anzunehmen, die ich dir vorschlage, kriegst du kein Geld mehr, okay. Aber das Problem ist ja, dass das überhaupt nicht lukrativ ist in bestimmten Situationen. Daran hat man ja erstmal nichts geändert oder will man nichts ändern. Also da gibt es ja verschiedene Untersuchungen. Hier, ich habe da irgendwie Studien von der Bertelsmann Stiftung und vom Institut der Arbeit, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung gefunden, die eben sagen, naja, die Grenzbelastung liegt bei 80 bis zu knapp 100%. Wenn du also in so einer Sphäre bist, dass du eben Bürgergeld bekriegst, deine Wohnung bezahlt bekommst und dann eben anfängst, den ersten Job anzunehmen und das erste dazu zu verdienen, hast du halt Situationen, in denen ja die 80% der staatlichen Leistung gekürzt wird von dem, was du dann eben netto dazu bekommst. Das heißt ja am Ende, du hast eine Grenzbelastung, also jeder Euro, den du dazu verdienst, da bleibt dir ja nur 20 Cent übrig. Und oftmals bist du ja dann vielleicht auch eine Person, die jetzt nicht so den höchsten Stundensatz hat, wenn du dann anfängst zu arbeiten als Langzeitarbeitsloser oder so. Das heißt, es ist natürlich maximal unattraktiv, überhaupt das auch zu machen, ne? Und am Ende hast du dann jetzt also so ein System, wo der Druck noch höher wird, was sicherlich vertretbar ist. Aber gleichzeitig hast du ja keine Anreize nach wie vor, das zu machen. Irgendwie wegen ein paar Euro extra Stundenlohn. Ich glaube, gibt es auch Berechnungen hier, kriegst dann bei Mindestlohn, hast du am Ende 2,40 Euro, die für dich übrig bleiben und so. Das Problem ist ja nach wie vor vorhanden und ich glaube, dass das, du hättest das mit den Sanktionen vielleicht sogar weglassen können, wenn man es irgendwie geschafft hätte, die Anreize zu verbessern, dadurch, dass eben nicht du so eine Sozialleistung hast, die dann eben schnell wegfallen, sondern vielleicht irgendwie so eine Übergangsphase, nennt man ja zum Beispiel auch negative Einkommensteuer, ja, einfach eine Behörde wie das Finanzamt zahlt halt aus, wenn du nichts hast, kriegst du einen Betrag ausgezahlt als Sozialhilfe oder negative Einkommensteuer und dann je nachdem, wie viel du dazu verdienst, fällt das eben Stück für Stück weg, aber nicht mit einer Grenzbelastung von 80%, sondern, keine Ahnung, 20-30% oder so. Ist ja auch absurd. Überleg mal, man würde über einen Spitzensteuersatz für Gutverdiener von 80% reden. Da würden wir, glaube ich, auch durchdrehen. Und so ähnlich ist das ja dann auch bei den Sozialleistungen. Also ich glaube, das große Problem besteht natürlich immer noch und ist nicht gelöst.
Absolut, ja.
Was man immerhin sagen kann, das Bürgergeld oder die Grundsicherung ist ja steuerfrei. Also wen wundert es auch? Würde ja auch keinen Sinn ergeben, wenn die steuerpflichtig wäre, weil man ja in der Regel kein Einkommen hat. Und sie unterliegt auch nicht dem Progressionsvorbehalt. Das ist ja diese Erhöhung des Steuersatzes, wenn man noch steuerfreie Bezüge bekommt. Na, ist ja ganz klar, Bürgergeldgrundsicherung fällt da nicht rein. Was nicht ganz klar war, ist, wie das mit dieser Aktivrente aussieht. Also jetzt soll es ja zukünftig so sein, dass Rentner 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdienen können ab nächstem Jahr. Und da war ja der Streit, unterliegt das jetzt dem Progressionsvorbehalt oder nicht? Und da hat jetzt wohl der Herr Merz nochmal gesagt, das wäre ihm schon wichtig, dass das nicht den Steuersatz erhöht und dass, wenn Rentner eben 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazu verdienen, dass deswegen jetzt nicht mehr Steuern auf die Rente plötzlich anfallen, die sie sonst bekommen. Und damit hat er sich offensichtlich durchgesetzt, kann man zumindest hier in verschiedensten Zeitungen lesen.
Ja, da soll kommen, kein Progressionsvorbehalt bei der Aktivrente. Da hat ja der Herr Klingbeil drauf bestanden. Man prognostiziert dadurch Steuerausfälle von etwa 890 Millionen Euro pro Jahr. Was sie da, glaube ich, nicht rein berechnet haben, dass ja für Arbeitgeber trotzdem noch die Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Ja, man muss sogar für Rentner, auch die Regel Altersgrenze erreicht haben, Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Also
das erhöht nicht mal deren Rentenanspruch, ne?
Nee. Das ist schon ganz interessant, was da auf der anderen Seite dann reinkommt. Das rechnet irgendwie keiner. Es guckt immer nur jeder auf die Steuern. Aber was an Sozialversicherungsbeiträgen da rüber wandert, ist auch ganz interessant bei der Maßnahme. Aber sei es drum, der Progressionsvorbehalt soll jetzt nicht kommen. Die Frage ist ja, die sich einem stellt, wie sieht es denn aus, wenn jetzt hier Kurzarbeitergeld beispielsweise den Progressionsvorbehalt unterliegt, also den Steuersatz auf die anderen Einkünfte erhöht. Wie sieht es denn da aus, wenn man die Aktivrente da einfach rausnimmt? Ist das überhaupt rechtlich gedeckt? Ja, ist es verfassungsgemäß? Ja, das ist eine große Frage.
Es gibt wohl ein Gutachten von dem Paul Kirchhoff, diesem ehemaligen Richter, der sagt, das wäre okay, dass man hier mit entsprechenden Argumenten, man will die Rentner eben zur Arbeit ermutigen, diese Sonderregelung einführt und die Rentner natürlich besser stellt, ja, als ganz normale Arbeitnehmer oder vielleicht auch Selbstständige oder auch Krankengeldbezieher oder so, ne? Die müssen ja das Krankengeld dann in dem Progressionsvorbehalt zumindest versteuern. Also der sagt, das wäre okay, aber ich erinnere dich daran, irgendwie Folge 80 oder so ist das von uns, da haben wir über den Solidaritätszuschlag gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Da gab es auch einen tollen Artikel von dem Paul Kirchhoff, der gesagt hat, das ist quasi verfassungswidrig. Ja, und wir haben natürlich uns schon alle darauf gefreut, dass es vielleicht jetzt auch so entschieden wird. Aber da hat das Verfassungsgericht ja eine Absage erteilt. Der Soli ist noch okay. Tja, also insofern, man kann jetzt nicht 100% sagen, dass das so richtig ist. Mal gucken, ob das vielleicht
nützt. Für diejenigen, die Paul Kirchhoff nicht kennen, ist erstmal ein herausragender Redner. Ich durfte ihn mal in München lauschen, als ich auch auf der Bühne sprechen durfte. Also der hat wirklich ohne Punkt und Komma und ohne jegliche Notiz da eine Stunde philosophiert. Und ist auch Bundesverfassungsrichter, AD zumindest, ja, also war mal einer, aber du hast ja schon angesprochen, wir haben uns beim Soli ein bisschen zu sehr auf ihn verlassen und jetzt weiß ich nicht, ob diese Aussage zur Verfassungsmäßigkeit des Progressionsvorbehalts da noch, sage ich mal, rechtlich bindend ist. Das wird zur Diskussion führen und ich glaube auch, dass es da landen wird. Also ich glaube schon, dass es einige geben wird, die das vor das Bundesverfassungsgericht dann treiben und dann kennen wir ja diese Spielchen, das dauert dann wieder Jahre Und dann wird es vielleicht nachträglich dann doch noch irgendwie abgeschafft, vielleicht nach einer Übergangsfrist zum, ich tippe jetzt mal einfach, können wir uns dann in 4 Jahren das nochmal anhören, irgendwie zum 01.01.2030.
Ist aber ja, optimistisch.
ja, also, aber wie gesagt, für die Rentner ist es ja eine gute, sagen wir, Nachricht. Ich gönne es auch jedem, dass das jetzt nicht den Progressionsvorbehalt unterliegt. Ich werde jetzt noch den Arbeitgebern und natürlich auch den Rentnern und Rentnerinnen gegönnt, wenn die Sozialversicherungsbeiträge entfallen würden, aber ganz bruttogleich netto ist es halt dann doch nicht.
Ja, und für alle, die jetzt hier zuhören und denken, Mensch, ich habe ja noch meine Eltern, meine Oma, mein Opa, die haben gerade nichts zu tun, stelle ich die bei mir im Betrieb ein dann, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, so eine Win-Win-Situation ist es eigentlich nicht, dass man sagt, man zahlt denen eben noch 2000 Euro und hat dann den Betriebsausgabenabzug. Das ist es, das ist ja schon der Fall, dass man Steuern sparen kann dann auch, wenn man Rentner beschäftigt und die müssen es nicht versteuern, aber eben die Sozialversicherungsbeiträge machen diese Rechnung so ein bisschen kaputt. Du hast gerade schon gesagt, Rentenversicherungsbeitrag muss der Arbeitgeber zahlen, das sind 9,3% und Arbeitslosenversicherung auch, das ist glaube ich 1,2. Und obwohl die ja auch keine
Arbeitslosen. Du bist ja rentner arbeitslos.
Also die haben ja gar keinen Anspruch mehr, so ein Quatsch eigentlich, aber gut. Und Krankenversicherung ja auch, ne, mit rund 15%, den dann beide Seiten zahlen müssen. Ja, das heißt, das drängt sich jetzt nicht unbedingt auf, sofort in der Familie mal anzurufen und zu sagen, Oma, Opa, hast du noch ein bisschen Zeit im Betrieb mitzuhelfen? Lohnt sich für dich auch? Mach mal ein Steuersparmodell draus. Da kann trotzdem bei sehr hohen Einkommen irgendwie hier und da vielleicht sinnvoll sein, aber ist jetzt nicht das Erste, was man jetzt machen muss, um diese Möglichkeit vielleicht auch gestalterisch zu nutzen, würde ich sagen.
Ja, also das ist schon ganz interessant, dieses System, dass man für eine Rentner Rentenversicherungsbeiträge und Arbeitslosenversicherungsbeiträge als Arbeitgeber berappen muss. Übrigens, Rentner müssen keine Rentenversicherungsbeiträge zahlen.
Das stimmt. Zahlen, ja? Also bei denen kommt natürlich also, dann ein bisschen mehr an, als wenn sie vorher noch gearbeitet haben, ne?
Ja, allerdings muss man da sehen, dass in der steuerfreie Einkünfte beim Rentner, dann dürfte, ja, das haben wir glaube ich schon besprochen, der Sonderausgabenabzug da, aber ja, wenn da gerne mal nochmal die andere Folge hören, so tief können wir jetzt da nicht schon wieder einsteigen, sonst philosophieren wir da wieder eine Stunde rum. Jawohl, was gibt's sonst noch Neues?
Ja, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz den Hinweis machen, weil wir jetzt ja über die neue Grundsicherung gesprochen haben. Da ist natürlich auch spannend, da gibt es ja immer noch dieses anhängige Verfahren beim BFH, das ist, von wann ist das eigentlich? Achso, das ist ja noch gar nicht entschieden, also das Aktenzeichen, ich schreibe es in die Shownotes, ne? Das Aktenzeichen, da geht es ja darum, ist das eigentlich fair, dass die Grundsicherung, also die man jetzt in Form von Bürgergeld oder dann eben Sozialhilfe bekommt, dass die eigentlich höher ist als der steuerliche Grundfreibetrag. Der Grundfreibetrag liegt ja jetzt bei, oh Gott, 11.780 Euro.
84,
ja. So, und wenn man jetzt hier so ein Bürgergeldempfänger ist, dann bekommt man, glaube ich, irgendwie 560 Euro Hilfe zum Lebensunterhalt. Ich habe den genauen Betrag jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es ist so in der Art. Und das ist natürlich weit weg von 11.784 Euro im Jahr, aber man bekommt ja auch noch die Wohnung und die Heizkosten und den Strom und ich glaube GEZ und so wird auch noch bezahlt. Also da kommt ja einiges zusammen, was man dann da an staatlicher Leistung bekommt. Da ist ja auch noch die Frage offen, ja, ist das dann nicht verfassungsrechtlich schwierig, wenn man sagt, okay, das Existenzminimum ist eigentlich viel höher, weil ja auch noch die Wohnung bezahlt wird, als diese 11.784 Euro und müsste der Staat da nicht ein höheres gewähren? Ich glaube, dadurch, dass man an der Höhe jetzt nichts ändert, bleibt das bei dem Urteil, also bleibt das weiterhin spannend, ne? Aber man könnte natürlich sagen, ja Moment, wenn daran konkrete Auflagen jetzt zukünftig geknüpft werden, wie zum Beispiel, du musst hier verschiedenste Jobs annehmen, sonst kürze ich dir die Leistung, sieht es dann auch schon wieder anders aus, diesen Gleichlauf herzuziehen, ne? Dass man sagt, du kriegst zwar diese Sozialleistung, die ist aber nicht unbedingt bedingungslos, sondern du musst hier immer antanzen und ich will, dass du verschiedenste Jobs annimmst. Dann hat man das natürlich zukünftig ein bisschen leichter zu sagen, dass der steuerliche Grundfreibetrag für die Einkommensteuer nicht ganz so hoch sein muss, wäre zumindest hier mein Verständnis für alle, die sich vielleicht darauf freuen, dass das zugunsten der Steuerpflichtigen ausgeht. Tja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie kommt jetzt das Geld in die Kasse, ja? Haushaltsloch ist ja immer noch da und ich glaube, Fabian, bei dir habe ich da auch ein Video gesehen, oder? Dass die SPD ja immer noch so damit liebäugelt, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Vielleicht wäre sie dann wieder beliebt bei denen, die sie jetzt nicht mehr mögen. Ich weiß nicht genau. Haben wir natürlich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. finden wir beide, glaube ich, nicht so super optimal, oder?
Ja, also ich habe im Gegensatz zu dir keine Vorteile daraus, weil ich nicht verheiratet bin, aber nichtsdestotrotz wäre halt eine ersatzlose Abschaffung eine Steuererhöhung. Ja, also wenn man das nur einfach abschafft, dann ist ja, sagen wir so, da hat ein anderer dann auch nichts mehr. Da müsste man halt schauen, ob man dann Richtung Familiensplitting geht oder wie man das auch immer dann handhabt. Außerdem werden diese Vorteile meistens sowieso überschätzt. Also wenn man gleich viel verdient, dann gibt es da gar keinen Vorteil. Und dann in der Presse war dann auch irgendwie 20.000 Euro irgendwie Steuerersparnis durch das Ehegattensplitting. Ja, kann sein, aber da muss schon einer über eine 500.000 versteuern müssen und der andere dann gar nichts. Das dürfte jetzt nicht so in der breiten Masse verankert sein. Oft sind es halt wenige 100 Euro, die man dann, oder wenige 1.000 Euro, die man dann hat, wenn man das Ehegattensplitting nutzt. Ich lese auch immer, das geht nur, wenn man irgendwie die Steuerklassen 3 und 5 hat. Also das Ehegattensplitting kannst du auch mit den Steuerklassen 4 und 4 haben und dann die Steuererklärung einfach abgeben. Dann hast du den Vorteil auch. Ich glaube persönlich nicht, dass es kommen wird, weil das ist ja jedes Jahr eigentlich auf dem Diskussionstableau, nie kommt. Und wäre dann auch, wird natürlich viele andere Regelungen auch treffen, genauso wie die ursprünglich mal geplante Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5. Das wird natürlich auch andere Regelungen treffen. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass mit der CDU geführten Regierung da die Abschaffung kommt. Die SPD diskutiert öffentlich, ist dafür auch. Aber ich glaube nicht, dass das realistisch kommt. Ja.
Erst halt hat die SPD jetzt ein Gut irgendwie.
Ja, also ja, ich hab da einen LinkedIn-Beitrag gepostet, da sind die Meinungen auch sehr auseinandergegangen. Da waren natürlich auch Meinungen da, die dann, es hat dann gehießen, okay, das hindert irgendwie Frauen vom Arbeiten oder die Altersarmut. Da gibt es auch tatsächlich Studien, dass das Ehegattensplitting dazu beiträgt, dass es eben da verstärkte Altersarmut bei Frauen gibt. Also das auch nicht wegzudiskutieren. Allerdings muss man auch sagen, wenn man das jetzt nur abschafft, ja, da gibt es eine Steuererhöhung und dann ist ja die Frage, ist da was damit gewonnen, wenn dann alle mehr Steuern zahlen? Ich meine, es gibt natürlich in anderen Ländern, ich kann ja fast hier einen Stein nach Frankreich werfen, ja, wo es dann so eine Art Familiensplitting gibt. Das ist ja auch mal angedacht worden, auch von der SPD, wenn ich mich recht entsinne. Und dann wird eben geschaut, was weiß ich, wenn jetzt zwei Eltern sind, zwei Kinder, dass man dann diese Steuerbelastung dann der Familie mindert. Gibt es in Deutschland einigermaßen auch über die Kinderfreibeträge. Also die Kinder sind jetzt nicht komplett raus aus der Steuerbelastung und dem Steuertarif. Gibt auch schon Mechanismen in Deutschland, die das möglich machen. Aber ja, kann man theoretisch natürlich noch mehr machen. Andere Länder gehen da vor. Allerdings, ich glaube jetzt nicht, dass das kommen wird, realistisch. Ja.
Okay, ja, ich auch wenn ich jetzt nicht so der Profiteur davon bin, denke ich, dass auch das sinnvoll ist, dieses Ehegattensplitting beizubehalten, weil, wie du schon sagst, das wäre schon irgendwo eine relativ hohe Steuererhöhung, weil warum soll dieses Lebensmodell, okay, einer verdient viel, der andere kümmert sich um die Kinder, warum soll das nicht okay sein, ja? Oder dann eben auch so durch den Steuertarif abgedeckt sein, ne? Führt ja dann dazu, dass der eine vielleicht auch Job annimmt, wo er viel mehr verdient, weil er viel reist, viel unterwegs ist, viel sich aufopfert, deswegen hohes Einkommen erzielt, deswegen natürlich auch in eine hohe Progressionsstufe fällt, deswegen sehr viel Steuer zahlen muss, tatsächlich aber mit diesem Gehalt, was er erwirtschaftet, eben noch den Ehepartner mit versorgt und vielleicht auch die Kinder. Warum soll das nicht durch diesen Tarif dann irgendwie auch entsprechend abgedeckt werden, ne? Und da sagen ja viele, ja, es heiraten aber auch nicht mehr so viele. Dann denke ich mir, ja gut, dann heiratet halt. Also, ist ja jetzt auch nie, oder? Also, keine Ahnung, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
pragmatische Lösung.
Naja, also, ich weiß nicht, nur weil man das vielleicht oldschool findet und
okay. Sollte man so T-Shirts So, wir sollten mal so Podcast-T-Shirts drucken lassen, ja. Heiratet halt. Euer Lieblingssteuer-Podcast. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es kommt. Ja, wo ich mir schon noch eher was vorstellen könnte, ja, weil klar, irgendwie müssen die Löcher gestopft werden. Ich könnte mir eher vorstellen, dass was irgendwann in Richtung Erbschaft und Schenkungssteuer geht oder in Richtung Vermögenssteuer. Ja.
Ich habe den Eindruck, da gibt es ja dieses Jahr noch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, ne, was zu erwarten ist. Wir haben ja hier die Unternehmen, die so freigestellt sind. Und das finden ja viele als unfair. Und da hoffen, glaube ich, viele, dass das Urteil jetzt so entscheiden wird, dass das nicht okay ist, so wie die Regelung aktuell ausgestaltet ist, dass der kleine Immobilienerbe ganz viel Erbschaftssteuer zahlt und der große, böse Unternehmenserbe quasi gar nichts zahlt. Ja, und du sagst, ich glaube, du wolltest gerade sagen, dass das in der Bevölkerung natürlich auch als große, große Belastung empfunden wird, oder? So, dass es als Ungerechtigkeit auch.
Ja, also die Mehrheit der Deutschen ist für eine Vermögensteuer und gibt natürlich auch andere Länder, die eine Vermögensteuer haben. Sagen wir oft, wurde die teilweise auch wieder zurückgenommen, war dann sehr eingeschränkt, beispielsweise nur auf Immobilienvermögen. Also große, ja, Durchbrüche aus meiner Sicht gibt es da nicht, aber ist ja manchmal auch nicht so dramatisch oder nicht so wichtig, was bringt, sondern dass man irgendwie die Leute besänftigt und da könnte man schon vorstellen, dass da was kommen kann.
Mhm. Da gibt es ja gerade eine interessante Diskussion in Frankreich. Das nennt sich Sukmann-Steuer. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus oder mit französischem Dialekt.
Sukmann vielleicht.
Ich glaube, Sukmann. So in der Art, du kannst das besser.
Sukmann.
Sukmann, ja. Okay. Wie auch immer, wir wollen hier nicht verhudelpipeln, ja. Also da wird also ein Mindeststeuersatz auf Vermögen der Ultrareichen gerade diskutiert. Und in Frankreich ist es ja auch schwierig mit der Regierungsbildung, Findung. Ich habe gelesen, dass ein Grund von vielen, warum man sich da nicht einigen kann, auch diese Steuer ist, weil eben der, ach Gott, wie heißt jetzt gerade der vom Macron ernannte, weißt du es, Luc, irgendwie, habe ich hier irgendwo aufgeschrieben, ich komme gleich nochmal dazu, der hat sich eben als nicht unbedingt als Befürworter gezeigt. Aber sagen wir erstmal kurz, worum es eigentlich geht. Da geht es darum, dass Personen mit einem Wert des Vermögens von über 100 Millionen Euro, die sollen letztendlich zu einer Art Vermögensteuer herangezogen werden. Okay, ist jetzt nichts Neues, kennt man ja überall, aber die Besonderheit besteht darin, dass die Vermögenssteuer mit 2% jetzt gar nicht mal so klein ist. Ja, wenn man sich überlegt, dass du ja eigentlich das Vermögen vielleicht durch die Inflation entwertet hast einerseits und dann kommt noch diese Vermögenssteuer hinzu und du hast ja eigentlich keinen positiven Realzins. Also insgesamt irgendwie doof. Aber hier gibt es dann die Einschränkung, dass man sagt, wenn man in Frankreich dann entsprechende Einkommensteuer zahlt, die diesen Betrag überschreitet, dann ist es okay, dann muss man diese Vermögenssteuer nicht zahlen. Und damit will man natürlich vor allem die Personen treffen, die eben in Frankreich leben und ihr Vermögen aber beispielsweise schon ins Ausland verlagert haben oder durch schlimme Steuergestaltungskonstrukte es geschafft haben, die Besteuerung von Frankreich zu vermeiden. Ich glaube, da gibt es hier diesen Arnaud von, ist das hier nicht dieser Modetyp von LVMH, ne? Dass die eben das irgendwie schaffen, dann zwar in Frankreich zu leben, aber keine Steuern zu zahlen. Ne? Das ist ja immer so der Vorwurf dieser an die reichen Personen. Und ich meine, am Ende, ich will mich jetzt hier nicht unbedingt als Befürworter so einer Steuer sehen, weil ich glaube, am Ende sind die Nachteile schon größer als die Vorteile. Und vor allem für die Steuerberater wie mich wäre es natürlich ein Riesenkonjunkturprogramm. Also eigentlich bin ich natürlich ein großer Fan so einer Steuer, ja. Dann will ich keinen Hoodie vom Podcast, sondern dann können wir alle eine Goldkette oder so machen. aber Spaß beiseite. Ich nehme das auch schon so wahr, ja, wie du auch, dass das natürlich bei vielen Teilen in der Bevölkerung nicht vermittelbar ist. Also oder es schwerfällt, zu sagen, warum gibt es denn so viele, die so viel Vermögen haben? Also da gibt es aus meiner Sicht viele gute Gründe für und ich finde es auch anmaßend zu sagen, diese Vermögensverteilung ist falsch, das müssen wir jetzt komplett ändern und umverteilen. da bin ich nicht oft in dieser, das ist nicht meine Meinung, ja, aber ich glaube schon, dass es schwierig ist, andere von dieser Meinung zu überzeugen, dass es diese Umverteilung und Vermögenssteuer nicht braucht. Und ich finde, mit so einer Lösung hier kann man natürlich so irgendwie charmant sagen, ja, okay, das führt nicht unbedingt dazu, dass du wirklich die Unternehmer und Leistungsträger aus dem Land verjagst, weil man vielleicht diese Vermögenssteuer eben auch anrechnen kann auf Ertragssteuern in Deutschland. Das heißt, der Schaden ist nicht ganz so schlimm und gleichzeitig kriegt man vielleicht so ein bisschen die Leute besänftigt, die eben immer der Meinung sind, das wäre jetzt ganz schlimm, dass es so eine vermögenden Leute gibt. Also ich finde daran nichts Schlimmes. Es ist ja eher was Tolles, dass man es geschafft hat in der Gesellschaft, durch Unternehmertum ist es ja in der Regel so ein hohes Vermögen aufzubauen. Ne? Viele sagen, das ist alles nur geerbt, aber wenn man sich das dann mal genau statistisch anguckt, sind die meisten eher self-made, ne? Und ja, also ich weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der Befürworter, ne, obwohl es mir finanziell wahrscheinlich ganz gut tun würde. Aber so könnte man, glaube ich, mit so einer Lösung die schlimmsten Nachteile vermeiden und gleichzeitig so ein bisschen was fürs soziale Wohlbefinden aller politischen Gruppen tun, wäre so mein Gefühl. Deswegen fand ich, als ich das davon gelesen habe, fand ich das jetzt gar nicht so abwegig. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst wie ich oder ob du da anderer Meinung bist.
Also auf jeden Fall eine sehr interessante, ja, Steuer. Die Frage ist, wenn man mehr wie Einkommensteuer zahlt, als Vermögenssteuer, kriegt man dann auch eine Erstattung, oder?
Das vermute ich nicht, aber oder wenigstens ein Vortrag.
Wird bei Arbeit drüber.
Ne? Wenn das dann so wäre, dass man einen Vortragstopf hat, warum nicht? Ja, also das kommt dann sicherlich auch im Einzelfall auf die Ausgestaltung an. Ne? Und muss man das Vermögen. Ja, das Problem ist, das große Problem bei der Vermögenssteuer ist ja, dass du das Vermögen bewerten musst. So, was ja eben das Ganze sinnlos macht, weil die rechnen hier in Frankreich irgendwie 25 Milliarden Zusatzeinnahmen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, du hast bestimmt 5 Milliarden, die ganze Bewertung kostet oder das ganze Verfahren darum herum. Okay. Und ja, also was soll das, ne? Also wieso so eine völlig ineffiziente Steuer einführen, deren Verwaltung und Erhebung so aufwendig ist? Und eben so viel, ich denke, Frankreich hat das ähnliche Problem wie wir in Deutschland, dass eben viele Leistungsträger auch wegziehen. Das wird das Problem natürlich noch verschärfen, dass man sagt, ja gut, jetzt muss ich ja auch noch irgendwie eine Vermögenssteuer zahlen. Ich habe auch mal geguckt oder so grob gegoogelt, so eine Art Wegzugssteuer gibt es in Frankreich auch. Die ist nicht ganz so streng wie hier bei uns in Deutschland. Aber bevor sowas eingeführt wird, wird natürlich jeder nochmal überlegen, ja, macht das dann wirklich Sinn, dass ich hier noch weiterlebe oder kann ich es mir vielleicht auch in der Schweiz gut gehen lassen? Ne? Also ich glaube, da gibt es ja auch eine Vermögenssteuer, glaube ich, viel geringer zwar als diese 2%, und dafür hast du eben da auch eine sehr geringe Einkommensteuer. Ne? Das ist wieder ein großer Vorteil. Also ja, Italien macht es vielleicht besser, Fabian. Ich weiß nicht, wie du zu Italien stehst. Ist ein bisschen weiter weg von dir. Ne?
Ist ein schönes Land, ja, auch nicht so weit tatsächlich. Von Freiburg bist du auch schnell hingedüst zum Lago Maggiore. Ja, die locken ja eher die vermögenden Privatpersonen an. Ja, ja. Ich meine, man muss gar nicht so weit schauen, in der Schweiz ja genauso. Da kannst du ja dann mit einem Kanton da so eine Pauschalsteuer verhandeln und dann fragt dich keiner mehr, was deine Einkünfte in dem Jahr sind. Also da gibt es schon einige Geschichten, die eigentlich eher darauf abzielen, eben vermögende Personen anzulocken und nicht irgendwie zu vertreiben.
Ja, interessant, dass Italien da ja auch dazu gehört, ja. Da gab es wohl mal einen bekannten Fußballer, Cristiano Ronaldo nennt er sich. Ich weiß nicht, der hat mal bei Italien gespielt, kann es sein? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Mailand oder sowas, denke ich.
Für Juventus, okay. Oder? Juventus.
Also ich bin nicht so der
Turin, glaube ich, oder?
Also da hätte ich jetzt gehofft, dass du das weißt, weil da bin ich nicht so im Game.
Ich glaube Juventus Turin war das, oder war das Inter Mailand? Boah, das ist eine gute Frage. Aber ich google das mal schnell.
Google mal, ich erzähle schon mal so ein bisschen, ja. Weil das nennt sich auch CR7-Regelung, ja. Wurde wohl offensichtlich dann eingeführt, um das dem Herrn Ronaldo so ein bisschen schmackhafter machen, das Vertragsangebot beim italienischen Fußballclub anzunehmen. Und das ist halt ein spezielles Steuerregime, das dir erlaubt, wenn du eben nach Italien ziehst und ausländische Einkünfte hast, also alles, was jetzt nicht direkt aus Italien kommt, also aus einem italienischen Betrieb, aus einer Arbeitstätigkeit in Italien, aus Immobilienvermietungen in Italien, sondern alles, was eben von einem anderen Land stammt. Da kannst du, da ist es ja normalerweise so, dass man sagt, dort, wo man wohnt, muss man alles auf der gesamten Welt versteuern, ne? Das Welteinkommensprinzip ist ja eigentlich international verbreitet. Und das wäre natürlich auch in Italien das Thema. Man zieht dorthin, muss alles aus Italien versteuern, ist klar, aber zusätzlich natürlich auch noch alles, was aus der ganzen Welt kommt. Und wenn man natürlich jetzt vielleicht noch Gelder aus einer Stiftung bezieht, aus Liechtenstein oder auch aus Immobilienvermietungen aus Ländern, die keine hohe Steuer haben, hat man immer das Problem, dass man vielleicht dann in dem Wohnsitzland was nachversteuern muss. Und da bietet eben Italien so eine Regelung an und sagt, okay, es war mal, also 100.000 Euro pro Jahr zahlst du an uns pauschal und dafür ist uns völlig egal, was du aus dem Ausland an Einkünften mitbringst, die musst du hier nicht mehr versteuern, ne? Und da kannst du auch noch, wenn du dann Familienangehörige hast, die konntest du irgendwie mit 25.000 on top auch noch mit in diese Regelung reinnehmen. Und das Ganze wurde jetzt zwar erhöht auf 200.000 Euro jährlich, aber ja, ist ja immer noch ganz interessant. Ja, wenn du irgendwie eine Million Einkünfte hast aus dem Ausland, 200.000 Euro heißt 20% Steuern, da kann man sich, glaube ich, in Deutschland kann man schon viel, muss man viel gestalten, um, ne, um jetzt auf eine 20% Steuer zu kommen. Das heißt, schon irgendwie interessant, wie da auch die Länder so unterschiedlich drauf sind. Ne? Frankreich, die eher über eine Vermögenssteuer nachdenken und sagen, hey, wir wollen euch bestrafen oder was heißt bestrafen? Wir wollen etwas davon abhaben, dass ihr Vermögen geschafft habt und sind der Meinung, dass wir da bisher zu wenig abbekommen haben als Staat. Und andere wie Italien, die eben da jetzt mit so einer Regelung sagen, hey, toll, dass du viel geleistet hast, komm doch zu uns und wir geben dir auch noch einen Steuervorteil, ja, wenn du hier mit deinem Vermögen zu uns ins Land ziehst. Hast du es rausgefunden, wo der
Absolut, ja.
Ronaldo hingewechselt ist?
Ich hatte tatsächlich recht, es war Juventus Turin,
Ah ja,
ja.
okay.
2018 und wurde auch 2019 und 2020 italienischer Meister.
Okay, jetzt spielt er, glaube ich, in Dubai, ne? Hat er, glaube ich, noch eine bessere
In
Steuerregime.
Saudi-Arabien. In
Okay.
Saudi-Arabien beim Al-Nasser FC. Ja, da wird er einiges mitnehmen, vermutlich. Ja, so ist es. Ja, also die Steuern bewegen die Welt. Ja. Kann man da nach Österreich ziehen? Das ist ja hier auch ein Nachbarland von uns. Ja, da gibt es gar keine Erbschaft- und Schenkungssteuer. Muss man allerdings ja ein bisschen planen, wenn man das will, weil 5 Jahre nach dem Wegzug ist man als deutscher Staatsangehöriger immer noch Erbschaft- und Schenkungssteuerpflichtig. Aber ja, viele wandern deswegen nach Österreich aus. Man denkt immer so an, keine Ahnung, Dubai oder so, wenn es um Wegzug geht. Aber viele wandern innerhalb der EU aus, ja, Richtung Österreich, um die Erbschaft- und Schenkungssteuer zu sparen.
Aber ich kann das vielleicht auch noch mal so erzählen, weil falls jetzt hier Leute zuhören, die der Meinung sind, nee, ich bin pro Vermögensteuer und pro Erbschaftssteuer und dass, wenn man so mit Leuten diskutiert oder Videos sieht, wo darüber diskutiert wird, ist das ja wirklich was für die so ein absolutes No-Go ist. Ne, diese vermögenden Leute, die haben das irgendwie, das interpretiere ich jetzt so ein bisschen überspitzt rein, die haben das eben geklaut oder eben sich nicht rechtmäßig dieses Vermögen erarbeitet. Das ist unfair und die sollen davon was abgeben. Und jeder soll davon eben auch ein Stück weit sich damit beteiligen an der Finanzierung des Staates. Okay. Und andererseits, ich als Steuerberater habe ja jetzt viele Mandanten auch, die dann vielleicht zu uns kommen und sagen, ja, was ist denn jetzt hier mit Schenkungssteuer oder was ist denn mit Erbschaftssteuer, wenn ich jetzt versterbe oder meine Eltern versterben, wie wäre das denn? Wie viel muss ich da jetzt zahlen, ne? Und wenn man das dann mal ausrechnet, wie viel das ist, dann sagen die halt, ja, also geht's noch? Also das sehe ich jetzt aber überhaupt nicht ein, weil erstens ist das ja in der Regel eben nicht liquide. Also das steckt dann zwar im Unternehmen, da gibt es dann zwar Befreiungen, die aber auch an bestimmte Auflagen gebunden sind. Also ich sag mal hier Stichwort Lohnsumme. Du musst ja dann die Mitarbeiter 5 oder 7 Jahre lang noch ähnlich umfangreich beschäftigen wie zum Zeitpunkt der Schenkung oder des Todes und du musst die Anteile behalten. Das ist, glaube ich, nicht so die schwierige Auflage. Oder auch das mit der Lohnsumme, das ist jetzt auch nichts, wo man einfach sagt, ja, ist ja easy, ne? Das macht mir ja gar nichts aus. Hat man jetzt zum Beispiel auch zu Corona gesehen, wo dann manche in Kurzarbeit und so waren und plötzlich konnte man die Lohnsumme nicht mehr einhalten und musste es dann auch noch Schenkungssteuern nachzahlen. Also das sind halt auch alles Auflagen, wo die Unternehmer sagen, also verstehe ich irgendwie nicht, warum soll ich jetzt so viel Steuern zahlen oder unter solchen strengen Auflagen sie vielleicht vermeiden können, obwohl ich ja auch schon irgendwie jedes Jahr 30% Unternehmenssteuer zahle und wenn ich es mir ausschütte, sogar irgendwie 48% Ertragssteuer. Und das ist auch meine persönliche Entscheidung, das Vermögen nicht zu verjubeln, sondern irgendwie das im Unternehmen zu lassen und dann eben an meine nächste Generation weiterzugeben. Wo ist denn ja jetzt das Problem, dass ich mich als Erblasser dafür entscheide, das nicht zu verjubeln, sondern eben aufrechtzuerhalten. Und da erlebe ich eben wirklich, dass da auch, naja, schon auch eine Entrüstung ist bei den Unternehmern, dass da so eine politische Debatte stattfindet, dass man das jetzt so als völlig selbstverständlich sieht. Nee, die müssen bezahlen und die müssen Vermögenssteuer zahlen. Und ich habe wirklich auch schon viele Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ich ziehe auch nach Österreich. Dann überleg mal, dann brichst du lieber alle Zelte in deinem Wohnort und in deiner Heimat und so ab, weil du so sauer bist, dass du so eine Steuer zahlen musst, dass du eben lieber nach Österreich ziehst. Und da müssen ja auch alle hinziehen. Ne? Also sowohl der erbt, als auch der geerbt bekommt oder schenkt und geschenkt bekommt. Also es ist ja nicht nur, dass eine Person hinziehen muss, sondern eigentlich die es bekommen sollen, auch. Also ich weiß nicht. Also ich glaube, diese Seite der Medaille darf man, glaube ich, auch sehen, dass sich da so die Unternehmer auch irgendwie ganz schön ausgenommen fühlen, insgesamt schon, ne? Durch den Staat. Und ich glaube, das wir sind mal wieder so ein bisschen zum Anfang zurück mit der Grundsicherung und dass es da jetzt strengere Auflagen gibt. Das ist, glaube ich, auch aus dieser Sicht irgendwie erforderlich, weil da natürlich sich auch oft die Frage gestellt wird, dass als Unternehmer hast du halt viele Verantwortungen und Pflichten und Auflagen und andererseits kannst du dich einfach so der Staatskasse bedienen in Form des Bürgergeldes. Das, glaube ich, auch kaum zu vermitteln und dass das jetzt ein bisschen strenger wird, ist dann, glaube ich, ganz gut. Vielleicht ist das so eine gute Abrundung. Oder?
Absolut, das sind doch mal gute Schlussworte. Nö, finde ich gut. Dann hört man sich vielleicht mit dann schon wieder neuen Steuerthemen. Es soll der Herbst der Reformen werden. Ja. Hört man sich dann nächste Woche wieder. Ja. Genau, ja, in diesem Sinne.
Ja, bis nächste Woche, Fabian. Tschüss.
Ja, ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.